Ja, ich möchte euch auch noch mal ganz herzlich grüßen heute Morgen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wer von euch hat eine Bibel dabei? Super. Ich freue mich, dass doch etliche eine Bibel dabei haben. Ich möchte die anderen, die heute mal keine mit dabei haben, vielleicht ist es ein Versehen, einfach Mut machen. Nehmt eure Bibel mit in den Gottesdienst, lest mit, weil dann habt ihr mehr davon. Wir wollen aufschlagen Johannes-Evangelium. Ich werde heute nicht im Timotheus weitermachen. Wir hatten jetzt ja eine längere Pause, auch wegen der Offenbarung. Ich möchte heute einen Text mit euch lesen, der mich in den letzten Wochen und Monaten eigentlich schon ziemlich lange beschäftigt. Und es ist ja häufig so, dass wenn man einen Text vorbereitet oder sich mit einer Predigt auseinandersetzt, dass gerade man selbst sozusagen derjenige, der es vorbereitet, auch besonders angesprochen wird, auch sich natürlich besonders intensiv mit dem Text auch beschäftigt. Und ich möchte heute Morgen ein paar Gedanken weitergeben, was mich so bewegt aus diesem Text. Und der Text, der ist zu finden in Johannesevangelium Kapitel 9. Johannes Evangelium Kapitel 9, Verse 1 bis 12 möchte ich mit euch lesen. Und als er vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten: Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortet: Weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart würden. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und bereitete einen Teig aus dem Speichel und strich den Teig auf seine Augen. Und er sprach zu ihm: Geh hin, wasche dich in dem Teich Siloa, was übersetzt wird Gesandter. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Die Nachbarn nun und die, die ihn früher gesehen hatten, dass er ein Bettler war, sprachen: Ist dieser nicht der, der da saß und bettelte? Einige sagten, er ist es, andere sagten nein, sondern er ist ihm ähnlich. Er sagte: Ich bin es. Sie sprachen nun zu ihm: Wie sind denn deine Augen geöffnet worden? Er antwortete: Der Mensch, der Jesus heißt, bereitete einen Teig und salbte meine Augen damit und sprach zu mir: Geh hin nach Siloa und wasch dich. Als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist jener? Er sagte: Ich weiß es nicht. Lasst uns noch mal beten. Vater, wir wollen dir danken für dein Wort heute Morgen. Wir wollen dir danken, dass du schon jetzt zu uns geredet hast durch dein Wort. Und Herr, wir sind oft wie dieser Blinde, wir sehen nicht. Wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen deinen Geist, der uns dein Wort öffnet, der uns sehend macht. Herr, dass wir wirklich erkennen, worum es hier geht, was du uns sagen möchtest, aber auch ganz persönlich, jedem Einzelnen von uns heute Morgen hier. Herr, du kennst unser Herz, wir sind wie ein Buch aufgeschlagen vor dir und du weißt, was uns bewegt, was uns belastet. Wir haben heute schon vieles gehört. Herr, sprich du in unsere Situation ganz persönlich hinein und veränder du uns. Wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen. Ich könnte viele Sachen aus diesem Text herausnehmen, viele Überschriften auch geben. Die offensichtliche wäre zum Beispiel: Jesus heilte einen Blinden. Aber wer sich ein bisschen mehr mit diesem Kapitel auskennt oder sich schon mehr mit diesem Text beschäftigt hat, der wird auch feststellen, dass es auch anders sein könnte. Blinde werden sehend und Sehende bleiben blind, könnte man auch drüber schreiben, über dieses ganze Kapitel. Eigentlich das ganze Kapitel 9 beschäftigt sich mit einem einzigen Wunder. Das ist auch sehr außergewöhnlich. Normalerweise viele der Wunder, die Jesus tat, werden kurz erwähnt, dann was Jesus tat und dann ging es weiter. Aber hier sehen wir, ein ganzes Kapitel wird diesem Mann und dieser Situation gewidmet. Bevor wir jetzt näher in den Text einsteigen, möchte ich noch mal ein bisschen den Hintergrund des Johannesevangeliums, aber auch des speziellen Textes, den wir heute Morgen uns betrachten, noch mal geben. Was ist denn die Grundbotschaft des Johannesevangeliums? Wer weiß das? Es gibt einen Schlüsselvers. Kennt ihn jemand? Sehr bekannt eigentlich. Finden wir in Johannes Kapitel 20, Ja, 3,16 wäre jetzt auch nicht schlecht. Aber 20 Vers 31. Was steht da? Da steht nämlich, warum das Johannesevangelium geschrieben worden ist. Es hat auch eine ganz spezielle Botschaft. Und das finden wir auch in unserem Text heute Morgen. Und vielleicht lesen wir das nochmal. Es ist immer gut, dass man so eine Grundaussage eines Buches kennt. Und hier lässt uns Gott nicht im Dunkeln, sondern sagt hier durch den Geist Gottes getrieben in Vers 31, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also, worum geht es im Johannesevangelium? Warum ist das Johannesevangelium geschrieben? Damit ihr glaubt, aber diese Glaube wird definiert. Was ist Glaube? Man kann ja an vieles glauben. Was garantiert uns ewiges Leben? Was gibt uns neues Leben? Der Glaube an Jesus Christus als den Sohn Gottes. Ganz wichtig. Es gibt viele andere Religionen, die Jesus auch mit eingebunden haben in ihr Glaubensmuster oder in ihre Glaubensgrundlagen, aber nicht als der Sohn Gottes. Und das Johannesevangelium hat das als Schwerpunkt, herauszustellen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und das finden wir auch besonders hier in unserem Text. Und ich glaube, einer der Gründe, und das werden wir nachher sehen, ist, warum Kapitel 9 so ausführlich das beschreibt, ist genau der Grund. Weil viele Menschen damals wie auch heute wollen das nicht glauben. Und daraus entsteht eben eine große Diskussion. Wir wollen jetzt mal näher an den Text herangehen und dazu wollen wir noch mal kurz Kapitel 8, die letzten Verse anschauen, weil es immer wichtig, aus welcher Situation heraus kam Jesus gerade in diese Situation. Das finde ich immer sehr spannend. Man könnte oft meinen, naja, Jesus war ein viel beschäftigter Mann, klar, er hatte viel zu tun, er war auf dem Weg, auch dem Willen des Vaters zu tun, zum Kreuz zu gehen. Und wir denken manchmal, na, er kommt so aus einer Ruhephase und jetzt kommt er in eine neue Situation und jetzt entsteht wieder etwas Neues. Aber wir sehen oft eigentlich, wenn wir das Leben des Herrn Jesus betrachten, dass er sehr oft gehetzt, ja, gejagt, angeklagt wurde. Auf dem ganzen Weg seines Dienstes eigentlich war er immer in Schwierigkeiten, in Nöten, in Herausforderungen. Und das macht den Text, den wir heute betrachten, umso erstaunlicher. Wir lesen also in Kapitel 8 die letzten Verse, da war eine Diskussion wieder mal mit den Pharisäern und den Juden. Und in Vers 57, da sprachen die Juden zu ihm, du bist nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Also es ging davor weg, dass er gesagt hat, eben hat sich bezogen auf Abraham und sie bezogen das dann, er ist noch nicht so alt. Und dann geht es weiter, Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Und nach dieser Aussage kommt dann die Reaktion des Volkes und da heißt es, da hoben sie Steine auf, um auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Also es war keine sehr angenehme Situation, aus der er gerade herauskam. Das Volk wollte ihn steinigen, aufgrund dessen, dass er für sich selbst beansprucht hat, Gott zu sein. Das konnten sie herausschließen aus dieser Aussage, ehe Abraham war, bin ich. Und diese Aussage, bin ich, bezieht sich auf das Ich Bin im Alten Testament. Wir kennen das aus dem zweiten Buch Mose. Und die Reaktion des Volkes war, sie wollten ihn steinigen. Und nun, er musste also um sein Leben laufen. Und nun ging er raus aus dem Tempel und dann fängt uns Vers 9 an. Und ich möchte eigentlich drei verschiedene Aspekte herausnehmen aus unserem Text heute Morgen. Das eine habe ich umschrieben mit der Herr Jesus und der Blinde. Was geschah da genau? Diese beiden wollen wir uns näher betrachten. Das zweite ist, und wir werden feststellen eigentlich im Wort Gottes, und auch wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, dass Jesus immer oder das Wort Gottes immer auf verschiedenen Ebenen arbeitet. Da ist immer das Offensichtliche und dann sind noch viele Dinge, die parallel laufen, die man nicht immer gleich sieht, aber die auch wichtig sind. Und das Zweite, was wir uns anschauen wollen heute Morgen, ist Jesus und seine Jünger. Auch da finden wir eine Parallele in unserem Text. Und das Dritte ist Jesus und die Pharisäer. Lasst uns zuerst anschauen, der Herr Jesus und der Blinde. Und da heißt es hier im Vers 1, und als er vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Wenn man das so liest, denkt man, naja, da fällt einem erstmal nichts so auf. Aber wisst ihr, als ich das so las, da fiel mir ein Wort besonders auf. Und das ist das Wort sah. Das heißt hier, und als er vorüberging, sah. Das ist interessant, denn er begegnet hier einem Blinden, der nicht sehen konnte. Und wisst ihr, der Blinde konnte Jesus nicht sehen. Aber Jesus sah den Blinden. Da steckt eine ganz tiefe Wahrheit drin für uns alle. Wir alle konnten Jesus nicht sehen, aber Jesus sah uns. Und da dürfen wir alle froh drüber sein, dass er uns gesehen hat. Denn von uns heraus hätten wir ihn nie gesehen, so wie dieser Blinde Jesus nicht sehen konnte, rein physisch. So konnten wir Jesus nicht sehen, auf der oder ihn sehen, wie er ist, wenn er uns nicht die Augen geöffnet hatte. Aber dieses Sehen drückt etwas aus. Jesus war diesem Mann, dieser Blinde, wichtig. Und wir sehen auch warum. Und da kommen sehr erstaunliche Aussagen in unserem Text. Und ich möchte jetzt mal ein paar Verse weitergehen. Denn es kommt ja eine Diskussion mit den Jüngern, das gucken wir uns gleich noch an. Aber Jesus sagt dann etwas sehr Erstaunliches in Vers 3. Jesus antwortet, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart würden. Was für eine Aussage. Hier war ein Mann, der blind geboren wurde, um das Werk Gottes, um die Herrlichkeit Gottes, die Größe Gottes zu demonstrieren. Und Jesus wusste das. Er sah ihn. Von vielen Menschen wurde er übersehen. Er war ein Bettler. Aufgrund dessen, dass er blind war, saß er vor dem Tempel wahrscheinlich und bettelte. Er lebte von Almosen. Aber Jesus sah diesen Blinden. Und das finden wir immer wieder in der Bibel eigentlich. Auch in Johannes 5 zum Beispiel, könnt ihr euch vielleicht erinnern, da gibt es diesen Teich Bethesda und da lagen viele Kranke, Lahme, Blinde, die lagen alle um diesen See herum. Und dann kommt Jesus in die Situation hinein und er sieht einen, der da 38 Jahre lang schon lag. Er hat sich nicht um alle gekümmert, aber er sah diesen einen. Und der lag da 38 Jahre und versuchte geheilt zu werden. Und Jesus sieht ihn und er wusste, dass dieser Mann so lange schon dort lag. Und er geht zu ihm hin und stellt ihm eine sehr interessante Frage. Willst du, wie geht's weiter? Gesund werden. Was für eine Frage. Jesus wusste, dass dieser Mann 38 Jahre dort lag und wollte gesund werden. Und Jesus stellt ihm dann, als er ihm begegnet, diese Frage. Willst du gesund werden? Da würden wir alle sagen, eigentlich eine dumme Frage. Ne? Sonst würde er hier nicht liegen und warten und versuchen, seit 38 Jahren geheilt zu werden. Aber Jesus rührte etwas tiefer an in die Seele dieses Mannes. Und hier finden wir eine ähnliche Situation. Und ich denke, dass hier wir auch sagen können, es gibt diesen Kairos, diesen besonderen Moment, wo Gott Menschen anspricht. So wie dieser Mann oder auch wie Philippus, der auf der Straße des Kämmerers war, er betrifft diesen Mann und er liest rein zufällig, was? Das Buch Jesaja. Und rein zufällig, gibt keine Zufälle im Reich Gottes, Jesaja 53. Und er kommt mitten rein in die Situation. Gott bereitet Menschen vor. Das ist so wunderbar. Aber ich habe mir auch ganz persönlich die Frage gestellt, wie sehen wir Menschen? Jeden Tag begegnen wir Menschen. Sei es auf der Arbeit, sei es in der Schule, zu Hause, unsere eigene Familie. Jesus sah offensichtlich diesen Mann anders wie alle anderen. Er sah ihn mit den Augen der Liebe, mit Augen der Barmherzigkeit. Er hatte etwas vor mit diesem Mann? Wie sehen wir einander an? Wie begegnen wir einander? Das habe ich mich gefragt. Was ist, wenn wir auf der Straße gehen? Und es ist ja auch interessant, dass die Bibel oder auch gerade im Leben des Herrn Jesus sehr oft auch gerade die Leute angesprochen werden, die am Rande der Gesellschaft standen. Die Armen, die Witwen, die Waisen, Kranke, Lahme. Leute, die in der Aussätzige, die in der Gesellschaft am Rande standen. Gerade um die hat sich der Jesus gekümmert. Und ist das vielleicht auch etwas, wo wir uns Gedanken machen müssen, als Gemeinde vielleicht oder auch als Christen grundsätzlich? Wie sehen wir Menschen, die am Rande stehen? Andere Kulturen. So viele Menschen kommen in unser Land, das ist eine große Diskussion jetzt, die Flüchtlinge, die kommen. Wo sehen wir da unseren Auftrag? Haben wir da einen Auftrag? Wie sehen wir einander? Wie sehen wir die Menschen um uns herum? Haben wir eine Last? Sehen wir da die Not auch im Leben der anderen? Oft sind wir mit uns selbst beschäftigt. Wir haben, ne? Und ich habe ja auch den Hintergrund gesagt, Jesus sah die Not dieses Mannes, obwohl er selber gerade um sein Leben laufen musste. Und oft ist es so in meinem Leben, ich habe selber so viel mit mir zu tun. Ich muss erstmal meine Sachen alle klären. Und dann habe ich Zeit für andere. Bei Jesus war das nicht so. Er begegnet diesem Blinden, er sieht ihn mit Augen der Liebe und er sagt dann, wir müssen die Werke dessen tun, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Und dann geschieht etwas sehr Interessantes. Er macht einen Brei aus Speichel und nimmt die Erde und macht einen Teig daraus, streicht ihn auf die Augen und schickt ihn weg. Zu einem Teich namens Siloa, der übersetzt Gesandt heißt. Und er soll sich dort waschen. Und was geschieht? Er tut es und er wird sehend. Hier sehen wir auch wunderbar die Souveränität Gottes, aber auch die Verantwortlichkeit des Menschen. Er musste gehen und das war nicht einfach. Er war blind und hatte jetzt noch einen Teig auf den Augen. Und er wird geschickt zu einem Teich, um sich da zu waschen. Und er musste sich wahrscheinlich, und das war ein sehr bekannter Teich, ein spezieller Teich, und er musste sich vielleicht auch durch viele Menschen hindurchwuseln, bis er da war. Aber er tat es. Und er wusch sich und wurde sehend. Jesus heilte und schuf etwas. Aus nichts kann er etwas machen. Das ist das Besondere hier. Denn alle anderen Wunder waren oft verknüpft mit Krankheiten, mit etwas, was passierte. Aber hier war ein Mann, der war blind geboren. Da war nichts. Kein Sehnerv, keine Augen. Das war nicht ausgebildet, das fehlte alles. Jesus musste etwas Neues schaffen. Und das kann er. Jesus kann aus nichts etwas machen, wenn wir ihm vertrauen. Wenn wir gehen im Glauben. Das ist so wunderbar. Es ist auch interessant, warum macht er einen Teig? Warum diese Art der Heilung? Er hätte auch sagen können, sei sehend. Wäre viel einfacher gewesen. Für den Beteiligten, aber auch für ihn selbst. Hätte er tun können. Aber warum macht er einen Teig? Nun, wer den Text weiterliest, wird feststellen, dass man könnte auch den Titel dieser Predigt sagen, ein Mann, der am falschen Tag geheilt wurde. Nämlich es war Sabbat. Und ich denke, die erstliegendste Erklärung, warum er einen Brei machte, ist, um genau dahin durchzubrechen. Nämlich zu zeigen, dass der Sabbat ist für den Menschen, nicht der Mensch für den Sabbat. Er bricht sozusagen mit dem religiösen Leben der damaligen Zeit und tut etwas genau entgegengesetzt von dem, was alle erwarteten. Ist schon interessant. Auch das in sich hat eine Botschaft für uns. Was erwartet Gott von uns? Es gibt einen Vers im Buch Micha in Bezug auf den Willen Gottes. Und der finde ich sehr, sehr schön eigentlich auch. passt sehr gut zu unserem Text heute Morgen. In Micha 6 heißt es, und da geht es erstmal in den ersten Versen um die Opfer, die wir bringen. Und da heißt es dann Vers 7, wird der Herr gefallen haben an Tausenden von Widdern, an Zehntausenden von Bechen Öls. Soll ich meine Erstgeborenen geben für mein Vergehen, die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele? Und dann heißt es weiter im Vers 8, man hat dir mitgeteilt, o Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und demütig zu gehen mit deinem Gott? Und da kommen wir eigentlich auch schon zu dem zweiten Teil. Das war der erste Teil, Jesus heilte den Blinden. Und für uns ist da die Herausforderung zu sehen, wie Jesus sieht. Wie sehen wir einander? Wie begegnen wir einander? Wie sehen wir die Menschen, die um uns herum sind? Sehen wir sie noch als verloren, als Menschen, die Jesus brauchen? Wie oft gehen wir achtlos an Menschen vorüber, die vielleicht Jesus vorbereitet hat, die nur noch warten, dass jemand kommt und ihnen etwas von Jesus erzählt? Es wird oft erzählt, auch von Missionaren, die irgendwo in den Dschungel gegangen sind und den Menschen von Jesus erzählt hat, und dann sind die Menschen zum Glauben gekommen. Wisst ihr, was die gesagt haben? Warum habt ihr so lange gebraucht, zu uns zu kommen? Warum hat das so lange gedauert? Warum seid ihr nicht schon viel eher zu uns gekommen und habt uns die frohe Botschaft verkündigt? Das war die Reaktion. Gott bringt uns in Situationen und bereitet Menschen vor. Sind wir Menschen, die das sehen, die bereit sind zu gehen, wenn Gott uns ruft? Und sind wir eine Gemeinde, die auch Menschen sieht, die vielleicht eher am Rande unserer Gesellschaft stehen? Haben wir da ein Herz für? Fragen wir uns, was können wir tun? Oder freuen wir uns an unserer Gemeinschaft und genießen unser Christsein? Wir haben einen Auftrag und wir tun gut daran, uns damit auseinanderzusetzen. Und das führt uns zum zweiten Teil, Jesus und seine Jünger. Wie haben die Jünger reagiert auf diese Situation? Das wird uns hier berichtet, das ist sehr interessant, was sie hier sagen. Da heißt es in Vers 2, und seine Jünger fragten ihn, also Jesus, und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Das ist so richtig typisch. Ne? Anstatt zu sagen oder Mitleid zu haben mit diesem Mann, der da bettelnd am Tempel ist, der blind ist, fangen sie eine theologische Debatte an. Und wisst ihr, ich finde mich manchmal auch da drin. Anstatt die Not zu sehen, anstatt zu fragen, Herr, was kannst du tun in der Situation, fange ich an zu theologisieren, zu diskutieren. Und die Aussage, die wir machen, ist eigentlich gar nicht so fremd. Im Alten Testament finden wir Textstellen, wo es heißt, dass Sünde bis ins dritte und vierte Glied hineingenommen werden kann. Es gab sogar damals, und es heißt ja hier eine sehr interessante Aussage, wer hat gesündigt? Seine Eltern, das ist ja noch verständlich, aber die zweite Aussage ist eher unverständlich. Da heißt es mir, hat dieser, oder der erste Teil, weder hat dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern damit die Werke des Gottes, also in Vers 2 heißt es, er oder seine Eltern. Er ist ja mit Sünde geboren, also beziehungsweise blind geboren. Wie soll er denn da gesündigt haben? Im Mutterleib? Das ist das, was hier sozusagen die Jünger hervorbrachten. Was reden wir manchmal miteinander? Ist es manchmal so, dass wir mehr über die Bibel reden, anstatt die Bibel zu uns reden zu lassen? Ist es manchmal, dass wir uns mehr mit Theologie, und das ist nicht falsch, es ist wichtig, dass wir eine gesunde, gute Lehre haben, aber wenn es dabei bleibt, dann schießen wir am Ziel vorbei. Wenn es nicht dazu führt, dass es unser Handeln verändert. Und wie oft habe ich in meinem Leben, und ich denke, ihr habt das auch schon erfahren, erlebt, dass Gott zu euch spricht, sagen wir mal im Gottesdienst oder im persönlichen Bibelstudium. Und ihr denkt, da möchte ich gerne Veränderung haben. Und dann gehen wir raus und was machen wir? Wir bleiben so, wie wir sind. Ist das nicht so? Das passiert nicht nur am Jahreswechsel mit guten Vorsätzen, die wir uns nehmen für das neue Jahr. Das kann sonntags nach dem Gottesdienst sein. Wir hören das Wort Gottes und sagen, Mensch, das hat mich berührt, das hat mich angesprochen. Und dann gehen wir raus und denken, da brauche ich Veränderung, da will ich Veränderung. Und was passiert? Den nächsten Tag sind wir genauso wie vorher. Nichts. Wisst ihr, dieses Argument, was wir hier finden, was die Jünger hier tun, finden wir schon im Alten Testament. Wisst ihr wo? Im Buch Hiob. Auch die sagten, als Hiob diese Not in sein Leben kam, was sagten sie? Mensch, du musst gesündigt haben. Irgendwas ist da faul. Es waren schlechte Berater, schlechte Theologie. Und ein ähnliches System finden wir hier eigentlich auch, bei den Jüngern. Sehr interessant. Es hat sich über 2000 Jahre eigentlich nichts verändert. Aber für mich ist hier eigentlich erschreckend, dass hier über Lehre diskutiert wird und dabei vergessen wird, was Gott wirklich von mir erwartet. Nicht nur, dass ich richtig verstehen lerne, was das Wort Gottes sagt, sondern auch, dass ich danach lebe. Und wisst ihr, die Gefahr ist einfach, und die sehe ich auch in meinem Leben immer wieder, dass ich so viel aufnehme aus dem Wort Gottes und mich damit so beschäftige, dass es nicht mehr dazu kommt, dass es aus meinem Kopf in mein Herz rutscht. Und je mehr das passiert, je mehr Wissen ich mir anhäufe aus dem Wort Gottes, das nicht zur Anwendung kommt, desto mehr wirkt es genau kontraproduktiv. Es zerstört. Es bringt mich in eine Passivität hinein, die ungesund ist. Und ich glaube, wir haben da alle mit zu tun. Wenn wir ehrlich sind. Und das fordert mich heraus, um mich zu hinterfragen. Ich kann nicht euch hinterfragen, das kann nur Gott. Und das müsst ihr ganz persönlich mit euch und Gott ausmachen. Aber ich kann nur für mich sagen, wie oft ist es so, dass das Wort Gottes nur noch in meinem Kopf sich bewegt und nicht mehr in meinem Herzen. Und mich dahin führt, dass ich zwar Dinge erkenne, aber nicht mehr danach lebe. Oder nicht mal das umsetze, nicht mal versuche, das mit Gottes Hilfe umzusetzen in meinem Leben. Und wenn es nur eine Sache ist, es muss ja nicht gleich alles sein. Das macht mich traurig. Und da steckt eine Gefahr drin, dass wir dahin kommen, dass wir über eine Situation theologisch diskutieren, aber nicht mehr sehen, da ist ein Mensch, der braucht Hilfe. Der ist in Not. Der braucht jetzt meine Hilfe. So wie die Jünger hier, sie diskutierten, sie fragten, wer hat gesündigt, seine Eltern oder Ehe. Und Jesus sagt zu ihnen, weder dieser hat gesündigt, auch diese Aussage heißt nicht, dass dieser Mann nicht ein Sünder war, dass seine Eltern nicht Sünder waren. Sondern es sagt, diese Situation oder das, was im Leben dieses Mannes geschieht, ist nicht aufgrund einer direkten Sünde, die er getan hat, sondern damit das Werk Gottes offenbar wird. Sie lagen völlig falsch in ihrer Theologie. Und wir tun gut daran, einfach darüber nachzudenken. Wir wissen alle, Matthäus 7 heißt es, dass der kluge Baumeister ist, der sein Haus auf Felsen baut. Und der das Wort Gottes tut, der es hört und tut. Jakobus spricht davon, hören und tun, hören und tun. Da stecken wir alle mittendrin. Es hat mal jemand so gesagt, ich habe nicht so viele Probleme mit den Textstellen in der Bibel, die ich nicht verstehe, sondern mit denen, die ich verstehe. Sehen wir den Hintergrund? Die ich nicht verstehe, da habe ich nicht so das Problem mit. Das Problem ist, ich verstehe vieles, aber ich sehe es nicht umgesetzt in meinem Leben. Es fehlt die Praxis. Und da stecken wir alle drin und das macht mich traurig. Wenn wir nur eine Gemeinde sind oder Christen sind, die genießen wollen. Die sich an der Gemeinschaft erfreuen, das ist alles wichtig. Das heißt auch in anderer Textstelle, was ist der wahre Gottesdienst? Da heißt es, der wahre Gottesdienst ist Witwen und Waisen in ihrer Bedrängnis zu besuchen. Das ist Gottesdienst. Wir sehen in der Bibel immer die Anwendung ist genauso wichtig wie die Unterweisung und sich unbefleckt zu halten von der Welt. Ja? Also Gottesdienst ist etwas, oder Christsein ist etwas ganz Praktisches. Etwas, was unser Leben prägen und verändern sollte. Das beginnt bei jedem Einzelnen ganz persönlich. Und Jesus hat hier Worte an die Jünger gerichtet, er hat gesagt, weder diese hat gesündigt noch so, sondern damit die Werke Gottes an ihnen offenbaren. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Auch das ist eine sehr interessante Aussage. Das heißt nicht, dass Jesus, nachdem er die Welt verlassen hat, nicht mehr wirkt. Aber er hatte einen Zeitplan, er hatte einen Auftrag. Und er hatte etwas zu tun. Ich bin gekommen, dessen, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, heißt es an anderer Stelle. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Ich glaube, wir alle, wenn wir zum Ende unseres Lebens kommen, wollen doch sagen und zurückblicken können, sagen können zu Gott, Herr, du hast wunderbar mein Leben geführt. Und ich danke dir, dass du mich gebraucht hast, um anderen Menschen zu helfen, deine Liebe weiterzugeben oder wie auch immer das ausgesehen mag. Aber ich möchte am Ende meines Lebens nicht zurückschauen und sagen, ich habe mein Leben vergeudet. Ich habe die Chancen verpasst, die Gott mir gegeben hat. Ich war zu sehr mit mir selbst beschäftigt. Ich glaube, das möchte keiner am Ende seines Lebens sagen müssen. Sondern wir alle wollen zurückschauen und sagen, Herr, das Leben mit dir war nicht einfach, aber es war wunderschön. Und ich durfte so viel erleben mit dir, wo du mich gebraucht hast, wo du mich eben die Werke hast tun lassen, die du zu vorbereitet hast. Wisst ihr, das Gleiche finden wir in Epheser 2. Vers 8 und 9, kennen wir alle, und 10. Dass wir gerettet sind aus Gnade, durch Glauben, um was zu tun? Die Werke dessen zu tun, der die er vorbereitet hat. Lesen wir es mal genau. Ja, es ist ähnlich eigentlich das, was Jesus hier sagt. Ich bin gekommen, die Werke dessen zu tun, der mich gesandt hat. Und in Epheser heißt es, in Verse 8 und 9, aber das brauchen wir jetzt nicht. Denn wir sind, in Vers 10, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Ist das dein Anliegen? Dass du den Tag gehst und sagst, Herr, was hast du heute vorbereitet? Welches Werk oder welche Werke hast du vorbereitet, dass ich in ihnen wandle? Das ist also sehr praktisch. Jesus war genau im Zeitplan Gottes. Er tat das, was der Vater ihm sagte. Jesus und seine Jünger. Und ich glaube, dass alle diese drei Personengruppen, die wir heute Morgen betrachten, uns irgendwo auch erreichen. Vielleicht ist der ein oder andere heute, wie heute Morgen, der noch gar nicht sehend ist. Der Jesus noch nicht als den erkannt hat, der er ist. Der noch blind ist, geistig gesprochen. Aber es kann auch sein, dass wir uns unter den Jüngern befinden, die das Wort Gottes kannten, die gerne theologisieren, die gerne mit dem Wort Gottes hantieren, aber die praktische Anwendung fehlt. Und dann kommen wir zur dritten und letzten Gruppe, das sind die Pharisäer. Denn aus dieser Heilung entsteht nicht nur Freude. Wir haben heute Morgen von der Freude gehört, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Eigentlich sollte jetzt die Situation beendet sein und alle gehen nach Hause und sagen, wunderbar, Jesus hat ein Wunder getan. Ein Mann, der blind geboren ist, ist sehend geworden. Ist das so? Jetzt beginnt eine große Debatte mit den Pharisäern. Und es ist auch interessant, wie der Blinde sich in seinem Verhalten zu Jesus verändert. Das habe ich jetzt am Anfang nicht so sehr erwähnt, aber erstmal ist Jesus als ein Mensch, der ihn sozusagen als Mensch begeht, dann wird er zum Propheten und dann am Ende beugt er seine Knie. Das könnt ihr am Ende des Kapitels 9 lesen. Er betet Jesus an. Er wird nicht nur körperlich sehend, sondern er wird in seinem Herzen sehend. Wunderbar. Und jetzt entsteht eine große Diskussion, die Pharisäer, und da stellt sich natürlich die Frage, warum entwickelt sich aus so einer wunderbaren Situation, aus so einem wunderbaren Ereignis, so ein großes Kapitel jetzt mit 42, glaube ich, 41 Verse, wo es dann nur noch darum geht, das kann gar nicht sein. Das hat einen Hintergrund. Und wer gestern im Gottesdienst hier war, nachmittags, bei Norbert Lied, der hat sehr schön gesehen, die Parallelen zwischen Alten und Neuen Testament. Warum war das so ein Problem für die Pharisäer? die Religiösen des Volkes. Es war ein großes Problem deswegen, weil sie wussten im Alten Testament, dass der Knecht Gottes, der Messia, kommen wird. Und wenn er kommt, dann werden Zeichen folgen. Welche nämlich? Was steht im Jesaja 42, Vers 8 und 9? Da wird von dem Knecht gesprochen. Was wird er tun, wenn er kommt? Der Gesalbte Gottes. Er wird Blinde sehen machen. Und hier hatten sie jetzt vor ihren Augen, das genau geschah. Es geschah vor ihren Augen, dass ein Mensch sehend wurde. Und jetzt kamen sie in große Nöte. Sie mussten eine Antwort finden, um diesem Problem in Anführungsstrichen aus dem Weg zu gehen. Sie wollten nicht, dass dieser Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Und sie tun alles darum, um dagegen anzukämpfen. Und so sehen wir eigentlich, wie Altes und Neues Testament wunderbar zusammenführen. Es ist ein Buch mit einem Autor, mit einer Botschaft. Und es ist sehr interessant, diese ganze Diskussion können wir uns jetzt nicht im Näheren anschauen, aber das könnt ihr mal zu Hause lesen. Wie sie alles versuchen, um die Wahrheit oder der Wahrheit aus dem Weg zu gehen. Nämlich anzuerkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und wie der Blinde zum Zeugnis wird für die Pharisäer. Wir hatten vor ein paar Monaten ja einen Nacharbeitskreis für die Junggläubigen, Vorbereitung auf die Taufe. Und da ging es auch einmal um die Frage des Zeugnisses. Ja, einmal, dass es wichtig ist, vom Glauben weiterzusagen. Und dann kam natürlich die Rückmeldung, naja, wir wissen noch nicht so viel. Und was ist, wenn dann Fragen kommen und so weiter und so weiter. Oder auch, wenn wir dann zur Taufe gehen, dann müssen wir ja, dürfen wir auch etwas davon erzählen, was Jesus in unserem Leben getan hat. Aber ich bin da noch ein bisschen unsicher, was soll ich denn sagen? Und da habe ich genau diesen Vers hier, Vers 25 genommen und habe denen gesagt, wisst ihr, dieser Blinde, der kannte Jesus noch gar nicht. Noch nicht persönlich kennengelernt in dem Sinne, wie ihr ihn kennengelernt habt. Aber er wird zu einem Zeugnis für die Pharisäer. Und er sagt dann hier in Vers 25, da antwortet er, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eins weiß ich. Ich war blind und bin sehend. Das braucht ihr nur sagen. Das reicht. Ich war blind und bin jetzt sehend. Und das benutzt Gott, dieses Zeugnis, um die Pharisäer bloßzustellen, um sie sozusagen offenbar zu machen. Man muss nicht viel wissen. Aber Jesus wird uns hier gezeigt, dieses Wunder, was ja einmalig war, weil es bis dato nicht geschehen war, im Leben des Herrn Jesus, dass er einen Blinden geheilt hat, war hier ein Hinweis darauf, dass Jesus nicht nur ein guter, frommer Mann war, sondern dass er Gott selbst, Mensch geworden, in diese Welt kam, um uns zu erlösen. Und das ist alles in diesem Text zu finden. Ich hoffe, dass uns das auf der einen Seite ermutigt heute Morgen. Wir haben schon gehört, auch heute tut Gott noch Wunder. Wisst ihr aber, das eine ist, körperlich gesund zu werden. Ich habe hier mal in meine Bibel reingeschrieben, lieber blind in den Himmel, als sehend in die Hölle. Gottes erstes Anliegen ist nicht, dass wir gesund sind und gesund werden, sondern dass wir gesund sind in unserer Seele, in unserem Herzen. Das ist sein Anliegen. Es gibt andere Textstellen, die richtig drastisch sind. Wenn deine Hand zur Sünde ist, dann hau sie ab. Es ist besser, einarmig in den Himmel zu kommen, als mit beiden in die Hölle zu fahren. Krass, ne? Es geht hier um unser Herz. Es geht hier um unsere ewige Zukunft. Gott ist nicht in erster Linie nur interessiert und es gibt heute Strömungen, die dahin tendieren, ja, es muss dir gut gehen und wir müssen das Reich Gottes bauen auf dieser Erde und wir müssen die Gesellschaft verändern und dies verändern und das verändern. Was wirklich Veränderung braucht, ist unser Herz. Und wenn unser Herz sich verändert, dann verändert sich auch unser Umfeld. Und das ist die Botschaft, die wir hier mitnehmen können. Wir brauchen Veränderungen in unserem Herzen. Aber auch die, vielleicht die schon sehend geworden sind. Wie schnell ist es in unserem Leben, dass wir müde werden? Dass wir matt werden? Dass wir nicht, dass wir diese Sehkraft verlieren? Ich trage mittlerweile auch so ein Ding. Ja? Aber auch geistlich können wir sehr schnell unsere Sehkraft verlieren. Wir brauchen immer wieder dieses öffnende Werk Gottes in unserem Leben. Dass wir beten, wenn wir ins Wort Gottes gehen, Herr, öffne mir meine Augen, dass ich sehe die Wunder deines Wortes. Wie schnell gewöhnen wir uns an alles, was wir so entdecken. Aber auch die Herausforderung heute Morgen, uns zu hinterfragen, Herr, wo brauche ich konkret Veränderung? Wo möchte ich das, was ich höre aus deinem Wort, was ich lese, wirklich versuchen umzusetzen? Das gelingt uns nicht alleine. Das können wir nicht aus eigener Kraft. Das geht nur, wenn Gottes Kraft in uns wirksam wird und wir unseren Teil, natürlich unsere Verantwortung mit hinzubringen und sagen, Herr, hier bin ich, verändere mich, gebrauche mich. Lass uns aber auch mit hineinnehmen, diese große Frage, was können wir tun als Gemeinde Arche Hannover, hier in diesem Umfeld? Welchen Auftrag haben wir? Wie können wir Menschen mit Jesus, mit der frohen Botschaft erreichen? Wie können wir auch vielleicht rankuppeln? Wir haben Reinhard hier mit dem neuen Land, mit den Drogenabhängigen. Da wird jetzt Weihnachten ein Einsatz sein. Da können wir alle mithelfen, im Gebet vielleicht mancher mit hineingenommen werden in diesen Auftrag. Dass wir Menschen sehen, wie Gott sie sieht. Dass wir einander so begegnen, wie Gott uns sieht. Auch das ist wichtig, dass wir den Respekt voreinander bewahren. Und so weiter. Ja, da steckt viel drin. Ich muss schließen, die Zeit ist ab. Aber ich hoffe, es hat euch Mut gemacht, weiter in diesem Text zu forschen. Ich bin noch lange nicht am Ende mit diesem Kapitel. Ich hoffe, es gibt euch so ein bisschen Futter, dass ihr nach Hause geht und sagt, ich will jetzt dieses Kapitel 9 mal richtig studieren. Ich möchte sehen, was steckt da noch alles drin. Da steckt so viel drin. Lasst uns im Wort Gottes weiter forschen. Aber lasst uns nicht dabei bleiben. Lasst uns nicht weggehen und hinschauen, wie der Mann, der in den Spiegel geschaut hat und weggeht und blieb, wie er ist. Sondern lasst uns hineinschauen in das Wort Gottes als den Spiegel, der uns zeigt, wer wir sind, aber auch zeigt, dass wir Veränderung brauchen. Und dann möge der Herr Gnade schenken, dass wir verändert heute Morgen aus diesem Gottesdienst gehen und sagen, Herr, ich möchte Dinge mit deiner Hilfe anpacken, die im Argen sind. Lass uns noch beten. Vater, wir wollen uns beugen vor dir. Wir haben vorhin gehört in Micha Kapitel 6, Vers 8, was du von uns möchtest, was du erwartest, Herr, dass wir Güte lieben, das Recht üben und demütig wandeln vor dir. Herr, und wenn wir zu dir aufschauen und in dein Wort schauen, dann müssen wir alle bekennen, wir sind Sünder, wir sind verloren ohne dich. Wir sind alle blind. Wir brauchen deine Gnade jeden Tag neu. Danke, dass du uns sehend gemacht hast. Aber Herr, wie oft sind wir, wie im 1. Korinther 13 beschrieben wird, Herr, dass die Liebe, ja, wenn wir in Engelzungen reden und in Menschenworten und wenn wir alle Erkenntnis dieser Welt haben, aber die Liebe nicht, dann haben wir nichts. Herr, schenke uns wieder neu diese Liebe zueinander, zu dir, zu deinem Wort, zu den Menschen, die draußen sind, die dich nicht kennen. Erwärme du unser Herz. Und erfülle uns mit deiner Liebe. Schenke du dazu Gnade. Danke, dass du, Herr Jesus, uns als großes Vorbild gegeben worden bist. Dass du deine Liebe gezeigt hast, indem du ans Kreuz gingst. Dein Leben nicht festhielst, sondern es losgelassen hast. Und wer sein Leben gewinnen will, der muss es verlieren. Lass uns diese Wahrheit immer wieder neu erkennen. Wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen.